Bei Radio Gloria, allen Zuhörern ein herzliches Willkommen. Ich bin Andrea Marti. In unserer Sendereihe beschäftigen wir uns mit dem Thema eucharistische Anbetung, genau gesagt die Schule der Anbetung. Denn auch Anbetung sei gelernt sein und wir brauchen auch Anleitungen, Zeugnisse, die uns dafür motivieren. Heute geht es um das Bittgebet. Jemand, der sich intensiv mit der eucharistischen Anbetung beschäftigt hat, ist Anne-Françoise Pfatter. Frau Pfatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannte Schule der Anbetung initiiert, die international stattgefunden haben. Die Texte der Schule der Anbetung sind im Beno Verlag als Buch erschienen, mit ganzem Herzen. Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Dieses Buch ist in deutscher Sprache leider vergriffen. Frau Pfatter ist seit 1985 Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel. Und nun freuen wir uns auf das Referat von Anne-Françoise Pfatter. Guten Tag, Anne-Françoise.
Ja, guten Morgen, Andrea. Das freut mich, dass ich wieder mit Ihnen, liebe Zuhörer, der vom Radio Gloria bin und mit dir, Andrea. Und wie du gesagt hast, heute ist unser Thema das Fürbittgebet. Aber bevor ich loslege, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor einigen Zeit auf YouTube gehört habe. Vielleicht kennen Sie alle Schwester Emmanuel Maillard, die immer raus mit Jugorje so kleine Video macht. Und sie gehört der Gemeinschaft der Seligpreisung, wirklich eine wunderbare Person. Und sie hat erzählt, dass sie einen Freund hat, der in Triest in Italien Pfarrer ist. Und im Jahr 2005 hatte Triest die höchste Selbstmordrate von Italien. Und dieser Freund, dieser Priester, der hat beschlossen, etwas dagegen zu tun. Er hat die ewige Anbetung in seiner Pfarrei eingeführt und das gibt es in manche Pfarreien in Deutschland, zum Beispiel in Altötting, da braucht man ungefähr so 300 Leute, die sich Tag und Nacht vor dem Allerheiligsten abwechseln. Und innerhalb von einem Jahr hat sich in Triest die Selbstmordrate um mehr als die Hälfte verringert. Und das sind keine Zahlen, die der Pfarrer erfunden hat. Das sind die Zahlen, die das Rathaus jedes Jahr veröffentlicht. Und ich setze diese Geschichte gleich am Anfang, um Ihnen zu sagen, dass die Anbetung, das Fürbittgebet wirklich Früchte bringen kann. Wir beten nicht nur für uns, sondern stellvertretend für die ganze Welt. Diese ganze Welt, die wir vor Gott im Gebet bringen. Und das ist eben unser Thema heute, das Bittgebet für uns und für anderen und das Fürbittgebet. Im Katechismus unter der Nummer 2628 heißt es, Anbetung ist die erste Haltung des Menschen, der sich vor seinem Schöpfer als Geschöpf erkennt. Die Anbetung des dreimal heiligen und über alles zu liebenden Gottes erfüllt uns mit Demut und gibt unserem Bitten Zuversicht. Anbetung und Fürbitte, das gehört so einfach zusammen. In der Anbetung erkennen wir die Allmacht Gottes an, wir erfahren seine große Liebe und das gibt uns Zuversicht, um wirklich alles von ihm zu erbitten. Ich habe es schon gesagt, wir sind erschaffen worden zum Lob Gottes, um ihn anzubeten. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht unser erstes spontanes Gebet, oder? Was tun wir spontan als Gebet, wenn wir in Not sind? Wir sagen, Gott, bitte, hilf mir. Ich glaube, sogar selbst Atheisten, wenn sie in großer Not sind, sich auch an Gott wenden, an diesen Gott, den sie nicht kennen. Ja, das Bittgebet ist ein spontanes Gebet, aber das ist absolut kein minderwertiges Gebet. Im Gegenteil, im Katechismus heißt es, Christus wird durch die Bitten, die wir in seinem Namen dem Vater darbringen, verherrlicht. Das heißt, wenn wir uns vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater wenden, dann erfreuen wir sein Herz. Wir zeigen ihm, dass wir ihm vertrauen. Wieder der Katechismus sagt, die Bitte ist an sich schon eine Rückkehr zu Gott. Ja, Das ist, wir wenden uns Gott hin, wir wenden uns Gott zu. Und selbst Jesus hat alles von seinem Vater erbeten. Und er ermutigt uns immer wieder zu bitten. Matthäus 7,7: Bittet, dann wird euch gegeben. Denn wer bittet, der empfängt. Oder Matthäus 21: Alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Und warum sagt Jesus das so oft? Es ist ganz einfach. Er sagt es, weil wir nicht genug bitten. Der heilige Jakobus schreibt, Jakobus 4,2: Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ich kann Ihnen etwas erzählen. Ich bin die älteste von 7 Kindern. Und meine Eltern hatten ein Ferienhaus in den Bergen, in der Nähe von, also nicht ganz weit. Und das letzte Stück des Weges war nicht geteert. Und mein jüngerer Bruder, der Laurent Nicolas, der war damals, ich war 16 und er war 14. Und er durfte öfters dieses letzte Stück fahren. Natürlich hat er keinen Führerschein. Und ich habe mich manchmal beschwert. Ich habe gesagt, das ist ungerecht. Warum darf er fahren und ich nicht? Und meine Eltern haben dann gesagt, ganz einfach, weil er gefragt hat und du nicht. Und ich glaube, so ist es beim, ist es wie beim verlorenen Sohn. Und der älteste Bruder wirft dem Vater vor, dass er ihm nicht auch nur einen Ziegenbock geschenkt hat, um mit seinen Freunden zu feiern. Aber der Vater ist ganz verwundert und er sagt ihm sinngemäß, aber du hast doch nicht gefragt, alles was mir gehört, gehört auch dir. Warum hast du nicht gefragt? So genauso wie ich bei meinen Eltern. Warum hast du nicht gefragt? Gott will uns alles geben, was für uns gut ist. Aber er will, dass wir ihn darum bitten. Und wir haben ein ganz schönes Beispiel für einen solchen Bittgebet im Markus-Evangelium. Das ist die Geschichte des blinden Bartimäus in Jericho. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Das ist das letzte Mal, dass er von Galiläa nach Jerusalem unterwegs ist. Und auf der Strecke, ungefähr 35 Kilometer nördlich von Jerusalem, liegt die Stadt Jericho. Ich lese Ihnen den Text vor, aus Markus 10. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte wiedersehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wiedersehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Das ist eine Szene, wo es uns ganz leicht fällt, sie sich uns ganz konkret vorzustellen. Also wir können uns vorstellen, wie Jesus durch die Straßen von Jericho gegangen ist und es hat sich rumgesprochen, wie Markus 1,27 sagt, dass er mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Aber was sich vor allem rumgesprochen hat, ist, dass Jesus Kranke heilt. Und deswegen schart sich eine große Menschenmenge um ihn, als er Jericho verlässt. Und nun sitzt da dieser Bettler, ein blinder Bettler. Aber er ist nicht anonym. Wir erfahren seinen Namen, so wie Jesus jeden von uns beim Namen kennt. Das ist Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und dieser Bartimäus, der ist blind, aber er ist nicht taub. Der hatte schon von Jesus gehört, von seinen Wundern. Und als er nun hört, dass dieser Jesus vorbeikommt, dann macht er sein Herz einen Sprung und sofort ruft er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Das ist kein Zufall, dass er ihn Sohn Davids nennt. Das ist eine ganz besondere Bezeichnung. Sohn David, Das ist ein messianischer Titel. Das ist der Titel des verheißenen Messias, der von König David abstammt und den man unter anderem daran erkennen wird, dass er Gefangene befreit und Blinde heilt. Und er heißt auch noch Jesus. Und Bartimäus als guter Jude weiß, dass es Gott rettet bedeutet. Und Bartimäus, es war blind, aber dadurch ist er auch nicht von tausend Dingen abgelenkt. Und Bartimäus hat in seinem Herzen begriffen, was die gescheiten Schriftgelehrten bis zum Tod von Jesus nicht sehen wollten. Dieser Jesus, es muss der Messias sein. Und so ruft er ganz laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und das ist ein demütiges Gebet, wenn ich jemanden um Erbarmen bitte. Aber gleichzeitig ist dieses Gebet voller Zuversicht, weil Jesus eben der Sohn Davids ist. Und was geschieht nun? Das heißt, viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Ja, klar, da ist einer, der stört, der brüllt. Und er weiß nicht, wie man sich bei Gott benimmt. Der ist so naiv zu glauben, dass Jesus sich für ihn interessiert. Er stört, also muss er schweigen. Und ich denke, wir bräuchten vielleicht in der Kirche mehr Bartimäus, die laut ihr Recht einfordern, dass man für sie um Heilung betet, oder? Aber ich glaube, dass auch in uns diese Stimmen zu hören sind. Diese Stimmen, die uns einflüstern, dass wir es alleine schaffen können oder dass unsere Sorgen zu klein sind im Vergleich zu den Problemen in der Welt oder dass wir nicht würdig sind, dass Gott uns hilft, dass wir es nicht verdient haben, ja, dass wir es nicht wert sind. Aber was glauben Sie, wie es Bartimäus ging mit seiner Blindheit? Zu seiner Zeit fragten die Menschen Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und all diese Stimmen, die uns vom Bitten abhalten wollen, die sind garantiert nicht von Gott. Und so lässt sich Bartimäus von diesen Stimmen nicht abhalten. Das heißt, er aber schrie noch viel lauter. Er schreit nicht nur lauter, sondern viel lauter. Wenn wir Gott um etwas bitten, ist es nicht so, dass wir manchmal ganz zögerlich sind oder wir geben gleich auf, wenn er uns nicht bald erhört? Lasst uns zu Gott wie Bartimäus beten, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Beharrlichkeit und Eifer, weil wir an die Macht und an die Liebe Gottes glauben. Und Bartimäus wiederholt dann ganz laut seine Bitte. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und was folgt, gibt Bartimäus recht. Denn nun geschieht es. Jesus blieb stehen. Das sind drei wunderbare Worte. Jesus blieb stehen. Das heißt, dass Jesus weder an Bartimäus noch an uns gleichgültig vorbeigeht. Und was glauben Sie, was Jesus in jedem Tabernakel in der Hostie tut? Er hört uns, er sieht uns und er bleibt für uns stehen. Ja, und Jesus hat das Schreien von Bartimäus gehört. Und dann lässt er ihn rufen, ruft ihn her. Und so sagen dieselben Leute, die ihn geschimpft hatten, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Er ruft dich. Können Sie sich das Ergriffensein von Bartimäus vorstellen, als er diese Worte hört? Und auch uns sagt Jesus, ich rufe dich, steh auf, hab Mut, komm zu mir. Ich habe dich gehört, ich sehe dich, ich kenne dich, komm. Denn Bartimäus hatte laut gerufen, aber er war sitzen geblieben. Und deshalb lädt ihn Jesus zu einem weiteren Schritt im Glauben. Er soll aufstehen und auf Jesus zugehen. Man kann sagen, ich weiß nicht, ob Sie dieser Meinung sind, aber dass das Bittgebet in zwei Stufen geschieht. Es gibt so unsere spontanen Stoßgebeten, die wir oft tagsüber machen, wenn die Kinder uns nerven beim Homeschooling oder weil wir unsere Tasse Tee ausgeschüttet haben und zu alt sind, um uns zu bücken, um es zu putzen und so. Und sagt, Jesus, bitte hilf mir, hab Erbarmen mit mir, gib mir Geduld. Und das ist wie das erste Rufen von Bartimäus. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und dann aber kommt dieser zweite Schritt, das ist dieses tiefere Bittgebet, dass wir erst beten, wenn wir uns wirklich in die Gegenwart von Jesus versetzt haben. Und zum Beispiel in der Anbetung. Wir sind reingekommen, haben uns hingekniet, haben uns in die Gegenwart von Jesus versetzt. Wir sind zu ihm gekommen, so wie Bartimäus. Und dann heißt es, da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und wissen Sie, das ist schon allerhand für einen Blinden. Sein Mantel, das ist sein einziger Besitz. Das ist sein einziger Schutz vor Kälte, vor Regen, aber auch gegen die Blicke der anderen. Da kann er sich ein bisschen verstecken. Dieser Mantel, das ist seine einzige Sicherheit und er wirft es weg, weil die Hoffnung, die ihm Jesus gibt, schon größer ist als seine Angst. Und er springt auf. Und obwohl er gar nicht sieht, läuft er auf Jesus zu, weil er seine Stimme gehört hat. Und er hat erkannt, aus welcher Richtung diese Stimme kommt. Und ich denke mir, wie schön wäre das, wenn auch wir lernen würden, die Stimme von Jesus zu hören, zu erkennen, wo er spricht, in der Eucharistie, in der Heiligen Schrift, in unserem Herzen oder durch anderen Menschen. Und seine Stimme, die uns sagt, hier bin ich, komm. Hab keine Angst, kommt zu mir, die ihr euch plagt. Kommt zu mir, die ihr Sorgen habt, die ihr krank seid. Kommt zu mir. Und Bartimäus hat den Mut gehabt, auf Jesus zuzugehen, weil er geglaubt hat, dass Jesus die Macht hat, ihm zu helfen. Papst Franziskus schreibt in Evangelii Gaudium, niemand kann einen Kampf aufnehmen, wenn er im Voraus nicht voll auf den Sieg vertraut. Und Bartimäus hat auf den Sieg durch Jesus vertraut. Und so sollen auch wir Jesus vertrauen. Und wenn wir Gott im Namen von Jesus um etwas bitten, vertrauen wir darauf. Vertrauen wir auf den Sieg. Unser Glaube ist wirklich gefordert. Und nun steht Bartimäus direkt vor Jesus. So wie wir, wenn wir beten. Und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Bartimäus hatte allgemein gebeten, dass Jesus sich seiner erbarmt. Aber Jesus will jetzt, dass Bartimäus seine Bitte präziser ausspricht. Was soll ich dir tun? Und das fragt Jesus auch uns, jeden von Ihnen, liebe Zuhörer. Er fragt Sie, wenn du mich um dieses oder jenes bittet, was ist eigentlich deine tiefste Sehnsucht? Vielleicht haben Sie schon diese Erfahrung in der Anbetung gemacht oder im Gebet. Und wir kommen mit dringenden Bitten zu Jesus, wir schütten unser Herz bei ihm aus, wir klatschen ihm unsere Sorgen vor die Füßen und dann unter seinem Blick werden wir ruhiger. Und da kann Jesus uns in unserem Herzen die Frage stellen, was soll ich dir wirklich tun? Und das ist deine echte, deine tiefe Sehnsucht. Und diese Etappe des Bittgebets, die geschieht in einem Dialog mit Jesus. Und egal, ob Jesus unser Gebet erhört oder nicht, so wie wir es wollten, dieses Gebet wird immer Frucht bringen, weil sie in einem Dialog mit Jesus geschieht. Es vertieft unsere Liebe zu ihm. Dann heißt es, der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Jesus fragt, Bartimäus antwortet, das ist ein echtes Dialog. Und Bartimäus nennt Jesus Rabuni. Das ist mehr als Rabbi. Es bedeutet sowas wie mein Meister. Und die Ehrfurcht von Bartimäus ist geblieben. Aber weil Jesus ihn zu sich gerufen hat, ist eine gewisse Vertrautheit da. Mein Meister. Und in dieser Vertrautheit, die da entstanden ist, kann Bartimäus sagen, was er möchte. Ich möchte wieder sehen können. Ich glaube auch wir, wenn wir versuchen, unsere Bitte, wenn wir uns Zeit lassen, um diese Bitte in klaren, kurzen Worten zu fassen, da werden wir manchmal überrascht sein, welche Bitte wir letztendlich formulieren werden. Und manchmal kann es passieren, dass wir uns im Gebet diese Frage von Jesus vorstellen: Was soll ich dir tun? Und dann stellen wir fest, dass wir es eigentlich nicht wissen. Also mir ist es öfters passiert, dass ich nicht weiß, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und in dieser Tiefe mit Jesus bin, dass ich eigentlich nicht weiß, worum ich wirklich bitte. Und wenn es so ist, nehmen wir uns Zeit, lassen wir uns Zeit. Dann werden wir ganz still unter dem Blick von Jesus. Und nach einer Weile, vielleicht erst nach Tagen, aber vielleicht jetzt im gleichen im Gebet, wird unsere Antwort, also unsere echte Bitte aus unserem Herzen aufsteigen. Jesus hat Zeit. Er wartet, dass wir wissen, was wir wirklich von ihm erwarten. Bartimäus hat seine Bitte ausgesprochen, dann heißt es, da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wiedersehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Jesus hat die Bitte von Bartimäus erhört und im gleichen Augenblick konnte dieser wiedersehen. Er kann Jesus sehen. Und was kann er sehen? Er kann sehen, mit welcher Liebe Jesus ihn anschaut. Und Bartimäus, der will nicht mehr ohne diese Liebe leben. Und in völliger Freiheit entscheidet er sich, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Aber Jesus hat ihn nicht an sich gebunden. Er hat nur gesagt: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und wir können davon ausgehen, dass Bartimäus Jesus bis Jerusalem begleitet hat. Und es war dieses Mal, wo Jesus feierlich eingezogen ist und dann kurz danach umgebracht wurde und dort auferstanden ist. Und wir können sicher sein, dass Bartimäus jedem erzählt hat, jedem, der das hören wollte oder auch nicht, jedem hat er erzählt, dass dieser Jesus ihn geheilt hat. Sehen Sie, aus einem blinden, sitzenden Mann ist ein Jünger geworden, ein Jünger, der auch ein Zeuge ist für die Liebe, für die Macht von Jesus. Und wir können vielleicht fragen: Jesus, zeige mir bitte, worin meine eigene Blindheit besteht. Was kann ich oder was will ich nicht sehen? Jeder von uns, jeder Christ, aber ich glaube, jeder Mensch steht in einem geistlichen Kampf. Und wenn wir blind sind innerlich, sehen wir nicht, von welcher Seite der Feind, diese alte Schlange, uns angreift. Und deswegen wissen wir nicht, wie wir ihn abwehren können. Vielleicht ist es eine Sünde, die wir nicht sehen wollen, weil wir so daran gewöhnt sind. Oder eine schlechte Gewohnheit, eine Abhängigkeit, die wir nicht mehr sehen, weil es eben so zu einer Gewohnheit geworden ist. Aber vielleicht besteht auch unsere Blindheit darin, dass wir nicht sehen, mit welcher Liebe wir geliebt werden. Oder dass wir die Zeichen Gottes nicht erkennen, die er uns gibt in unserem Leben, um uns Hoffnung zu schenken. Oder die Zeichen seiner Barmherzigkeit. Bitten wir Jesus, dass er uns zeigt, worin unsere Blindheit besteht und dass er uns heilt davon, dass er unsere Augen öffnet.
Wir sind zurück in der Sendung mit Anne-Françoise Vatter. Sie spricht im Rahmen der Sendereihe Schule der Anbetung über das Thema Fürbittgebet. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Bevor ich zu dem Fürbittgebet übergehe, möchte ich auf die Frage eingehen, was ist, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? Eine Frage, die Sie sich genauso wie ich bestimmt öfters gestellt haben. Ich würde am liebsten das Thema vermeiden, aber diese Frage müssen wir uns stellen, die steht ja im Raum. Ich kenne persönlich mehrere ganz liebe Menschen, die aufgehört haben zu beten und in die Messe zu gehen, weil sie auf Gott so wütend sind, weil er ihre Gebete nicht erhört hat. Sie hätten gebeten, dass ihr Ehemann geheilt wird und er wurde es nicht, oder ein Kind. Und was soll man ihnen antworten? Schon Hiob fand damals, dass das Verhalten Gottes unbegreiflich ist. Hiob 12,7 oder 19,6. Auf die Frage, warum Gott manche Gebete nicht erhört, gibt es keine endgültige Antwort. Die können wir ihm im Himmel stellen. Aber es gibt die Antwort von Jesus am Kreuz. Jesus, der all unsere Leiden auf sich genommen hat. Der heilige Paulus schreibt im Hebräerbrief 5,7: Als Jesus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Ja, Gott hat ihn nicht sofort aus dem Tod gerettet, aber er hat ihn aus seiner Angst befreit. Und er hat ihn tatsächlich aus dem Tod gerettet, aber erst durch die Auferstehung. Aber denken Sie, dass die Jünger damals verstanden haben, warum Gott den Tod seines Sohnes zulässt? Und wir, sind wir bereit, Gott zu erlauben, dass er etwas tut, was wir nicht oder noch nicht verstehen können? Im Buch der Weisheit 9,13 heißt es: Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Im Propheten Jesaja heißt es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, das ist Gott zu vertrauen. Weil ich weiß, dass er ein liebender Vater ist, der am besten weiß, was für mich und meine Kinder gut ist. Ja, Gott bittet uns, ihm zu vertrauen. Denn wie Paulus an die Römer schreibt, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das ist ein Bibelvers, das wir auswendig kennen müssten. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Er weiß, warum es für uns besser ist, dass er manche unserer Gebete nicht erhört. Und immer wieder kommt es vor, glaube ich, dass Sie es auch erlebt haben, gell? Dass wir viel später begreifen, ach, das war gut, dass Gott damals mein Gebet nicht erhört hat. Jetzt weiß ich, warum. Ja, wir begreifen manchmal nicht, was der Herr will, aber wir können sicher sein, dass Gott Pläne des Heils für uns hat. Wieder ein Satz, das man auswendig lernen müsste. Jeremia 29,11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Vor 2 Jahren hat Pater Bubin Altötting gesagt, Gott spricht zu uns durch die Ereignisse unseres Lebens, aber diese Sprache können wir nur verstehen, wenn wir glauben, dass unser Vater uns liebt und um uns wirbt. Das heißt, wenn etwas Unerwartetes in unserem Leben oder auf der Welt geschieht, zum Beispiel wie die Corona-Pandemie, wo nichts mehr ist, wie es vorher war und auch nicht mehr so sein wird, wie es vorher war, oder wenn ein Kind oder ein Ehepartner schwer krank ist oder sogar stirbt und auch nichts mehr so ist, wie es war, oder wenn unsere Gebete nicht oder nicht sofort erhört werden, können wir Gott fragen, Gott, was willst du mir in dieser Situation sagen? Oder mit Corona oder anderen sagen, was willst du uns durch diese Situation sagen? Aber vielleicht will Gott auch, dass wir ihn fragen, was ist dein Wille, Herr? Was ist dein Wille in dieser Situation? Und dass wir dann voll Vertrauen, wie Jesus im Garten Gethsemane sagen, Vater, dein Wille geschehe. Und nun komme ich zum zweiten Punkt. Es ist das Fürbittgebet. Fragen wir uns zuerst, was mit uns in der eucharistischen Anbetung geschieht. Erinnern wir uns an die Menschen, die ärgerlich waren am Anfang und Bartimäus zum Schweigen bringen wollten? Diese Menschen haben Jesus wahrscheinlich aus Neugierde begleitet, aber sie hatten kein Mitleid mit Bartimäus, null. Aber dann, als Jesus stehen geblieben ist und ihnen sagte, ruft ihn her, da ist was passiert. Sie gehen zu Bartimäus und ermutigen ihn, hab Mut, er ruft dich. Aber was für eine Verwandlung. Und eine ähnliche Verwandlung geschieht mit uns in der Anbetung. In der Hostie bleibt Jesus für uns stehen. Er nimmt sich Zeit für uns. Wir schauen ihn an, wir lassen seinen liebenden Blick auf uns ruhen. Und allmählich, man kann sagen, tröpfchenweise verwandelt seine eucharistische Gegenwart unser Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch. Allmählich überträgt Jesus die Gefühle seines Herzens, das sanftmütig und demütig ist. Er überträgt es auf uns. Und unser Herz will auch, dass alle Menschen gerettet werden. Und weil Jesus das tut eben, öffnet er unser Herz für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Zuerst derer, die uns nahestehen, aber immer mehr die der ganzen Welt. Und immer mehr tauchen wir ein in das Gebet von Jesus an seinen Vater. Denn was tut Jesus bei jeder Messe? Was tut er im Tabernakel? Er fleht den Vater an um seine Barmherzigkeit für uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Römerbrief 8,34 heißt es, Jesus sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Es ist so schön, sich das vorzustellen. Jesus tritt für uns ein, für uns persönlich, für jeden von uns, aber auch für jeden Menschen auf Erden. Und er bietet uns, Sie, liebe Zuhörer, und mich und jeden Christen bittet er, dass wir durch ihn und mit ihm und in ihm für die Welt eintreten. Johannes 14, 13, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Es gibt eine sehr schöne Präfation, die heißt, in Christus sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht und so weiter. Ja, wir sind das königliche Priestertum des Vaters. Wir, die wir durch die Taufe in Jesus eingegliedert sind. Wir sind wie die Priester dazu berufen, die ganze Welt vor den Vater zu bringen und ihn für alle Menschen zu bieten. Und ganz besonders während der Messe, denn wie Papst Paul VI. Sagt, jede Messe wird für das Heil der ganzen Welt dargebracht, nicht nur für uns, für die ganze Welt. Und bei der Gabenbereitung, während die Ministranten die Gaben zum Altar tragen, können wir als königliches Priestertum alle Menschen zum Altar bringen, alle, die wir im Herzen tragen, alle Anliegen der Welt. Aber nicht nur während der Messe, sondern jeden Tag und besonders in der Anbetung. So viele Menschen kennen Gott nicht oder sie lehnen ihn ab. Aber wir haben das Privileg, ganz unverdient, dass wir von ihm gehört haben. Wir haben das Privileg, immer wieder vor dem Tabernakel in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Nicht, weil wir besser wären als die anderen, sondern aus purer Gnade. Und Gott zählt auf uns. Der heilige Johannes Chrysostomus sagte, nichts ist mächtiger als ein Mensch, der betet. Denn durch das Gebet wird er der Macht Gottes teilhaftig. Schauen Sie mal im Evangelium, was die Menschen machen. Sie bringen die Kranken zu Jesus, sie bringen die Kinder, damit er sie segnet. Und vier von diesen Menschen haben sogar sich getraut, ihren gelähmten Freund durch das Dach eines Hauses zu Jesus hinunterzulassen. Und die haben keine Mühe gescheut. Und in der eucharistischen Anbetung, aber auch zu Hause, wenn wir im Bett liegen, weil wir krank sind, wir können alle Anliegen der Welt zum Herzen von Jesus bringen. Und wir müssen ihm nicht sagen, was er tun soll. Wir können es wie Maria bei der Hochzeit zu Kana machen. Wir sagen zu Jesus nur, Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Und wir können hinzufügen, sorge du. Und vertrauen wir ihm, dass er es wirklich, dass er wirklich sorgen wird. Und das Fürbitgebet wird für uns auch einen sehr schönen Nebeneffekt haben. Sie kennen es bestimmt auch, diese Anbetungszeiten, wo es so trocken ist, wo wir uns wirklich langweilen. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie anfangen, für andere zu beten, ja, das ist es dann vorbei mit der Langeweile. Dann brennt das Herz. Man betet für die Familie. Man betet für die Welt, für die Sachen, die man am Fernsehen gesehen hat, für diese ganze Not der Welt. Man kann alles Jesus bringen. Entschuldigung. Ja, man kann, wie ich sagte, wir sind wirklich verantwortlich für die Welt. Man kann die Frauen in Not bringen, die sich überlegen, ob sie abtreiben wollen. Man kann die Christen bringen, die verfolgt werden. Die Menschen, die von Boko Haram oder dem IS gefangen gehalten werden und getötet. Und es ist wirklich, wir haben so viele Anliegen der Welt, die wir bringen können. Und ich möchte schließen mit einem Satz von Papst Johannes Paul. Er sagte, jeder Mensch, der zum Herrn betet, zieht die ganze Welt nach sich und hebt sie zu Gott empor. Ja, werden wir alle zu Menschen, so klein wie wir sind, so verborgen wie wir sind, ja, werden wir zu Menschen, die die ganze Welt zu Gott emporheben durch unser Gebet. Amen.
Herzlichen Dank für diese motivierenden Gedanken über das Fürbittgebet, Anne-Françoise. Nach deinen Worten bin ich so in einer voller Freude, dass ich wieder ins Gebet gehen möchte und das Gehörte ins Gebet einflechten möchte. Herzlichen Dank, Anne-Françoise.
Ich habe es sehr gerne gemacht. Das freut mich sehr, dass es so bei dir angekommen ist, Andrea.
Radio Gloria dankt dir ganz herzlich für dieses Referat und wünscht dir und der ganzen Familie einfach reicher Gottes Segen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sendung über das Fürbittgebet mit Anne-Françoise Vatter. Ich hoffe, dass Sie einen erbauenden Moment hatten und so verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.